Ihr formuliert klar die Forderung nach Asyl für KriegsdienstverweigererInnen aus Russland, Belarus und der Ukraine. Die Aktualität dessen ist angesichts des anhaltenden Krieges klar. Kannst du uns vielleicht kurz schildern, wie die Situation von Betroffenen momentan ist?
Ich denke, oder beziehungsweise ist so, dass Kriegsdienstverweigerung oder auch illegal austreten aus der Armee, was sozusagen als Desertion gilt, nicht als Asylgrund anerkannt werden in Deutschland per se. Also politische Verfolgung zum Beispiel würde ja als Asylgrund anerkannt werden. Immer die Frage, wie weit die Behörden das überhaupt nachvollziehen bzw. dann glauben. Aber da würde man ja sagen, okay, genau, da hast du einen Anspruch auf Asyl in Deutschland. Aber wenn man sagt, okay, ich komme hierhin, weil ich möchte nicht eingezogen werden in den Krieg, weil ich zum Beispiel es ablehne, für den russischen Angriffskrieg zu kämpfen und eingezogen zu werden, dabei zu sterben oder andere Leute töten zu wollen, also aus einer grundsätzlichen Überzeugung oder auch aus was für einem Grund auch immer, bedeutet das nicht, dass ich deswegen nach Deutschland kommen kann, um dem zu entgehen. Oder wenn ich schon hier bin, dann tatsächlich auch hier bleiben zu können. Also zum Beispiel, wenn man sagt, man hat ein Visum als Student zum Beispiel und ist aber russischer Staatsbürger und wird dann sozusagen einbezogen, kriegt dann entsprechend die Papiere. Darf man nicht einfach zum Beispiel hier einen Asylantrag stellen und sagen, hier, guck mal, ich habe gerade als russischer Staatsbürger hier die Papiere bekommen, ich soll da in 3 Monaten einrücken. Ich würde aber das nicht machen wollen, weil ich sozusagen das auch ablehne und würde dann gerne hier bleiben und eben Asyl beantragen. Dann würde man sagen, das ist nicht als Asylgrund anerkannt. Man kann prinzipiell sagen, okay, wenn man die alles Papiere schon hat und dann wieder nach Russland geht, dann könnte man es vielleicht ja nochmal versuchen, weil sozusagen dann ja auch eine politische Verfolgung einsetzt. Aber das ist ja sozusagen absurd, gerade wenn die Leute schon hier sind. Und das bedeutet natürlich tendenziell, dass nach Russland abgeschoben wird in den Kriegsdienst zur Beteiligung eben an zum Beispiel diesem Angriffskrieg. Ähnlich sieht es in Belarus aus, wo ja auch extrem viel logistische Unterstützung und politische Unterstützung für den Krieg geleistet wird und eben auch eine strikte Wehrpflicht ist. Und in der Ukraine, die sich ja verteidigt, ist es aber auch so, dass sie im Zuge des Krieges 250.000 Menschen, die von der Wehrpflicht betroffen sind, auch nach Deutschland gekommen sind. Und da wird ja derzeit diskutiert, ob, und das ist ja eine Forderung zum Beispiel der ukrainischen Regierung, die abgeschoben werden in den Kriegsdienst. Das ist noch nichts, wo ich sagen oder wo ich sagen könnte, das wird jetzt passieren oder das sowas. Aber das wird natürlich diskutiert. Und es gab auch deutsche PolitikerInnen, die schon gesagt haben, dass sie da prinzipiell Verständnis für haben, weil es eine Logik ist, die so ist, sozusagen jeder Staat darf seine StaatsbürgerInnen und da geht es erstmal nicht drum, wer und aus welchem Staat und in welchem Kontext man da steht, sondern man sagt quasi, jeder Staat darf seine StaatsbürgerInnen zum Kriegsdienst verpflichten. Und deswegen erkennen wir das nicht pauschal als Asylgrund an, weil wir ja auch unsere Staatsbürger im Zweifelsfall verpflichten wollen und haben das deswegen nicht in dieser Kategorie drin, weil es sozusagen so in der Rechtsauffassung und auch in der Praxis des Asylrechts einfach so gesehen wird als völlig legitimer Grund, warum ein Staat so handelt und nicht als irgendwie total großes Problem für Leute, die aus Gewissensgründen, aus konkreten politischen Gründen oder aus welchen persönlichen Gründen auch immer einfach da das nicht wollen, das nicht können. Es ist so ein bisschen natürlich besonders absurd bezogen auf Russland und Belarus, vor allen Dingen eben auf Russland, dass Leute konkret einen Krieg, der von der deutschen Politik abgelehnt wird, zu Recht und bekämpft wird durch Waffenlieferungen in dem Fall, dass dann quasi nicht dafür gesorgt wird, dass Leute sich dem entziehen können und dass Leute, die schon hier sind, die Chance haben, dem zu entgehen. Und man quasi letztendlich auch strategisch sagt, okay, aber rekrutiert ruhig weiter. Wir erkennen das nämlich nicht als Asylgrund an. Das ist natürlich nochmal besonders bitter in dem Punkt. Ich glaube aber, dass dann sozusagen die grundsätzliche Logik, die darin besteht, dass Desertionen eben aus der Armee austreten oder eben Kriegsdienstverweigerung, nicht per se als etwas völlig Menschenrechtliches angesehen wird.
Explizit werden da in den Forderungen die Staaten Russland, Belarus und die Ukraine genannt. Wieso genau diese 3 Staaten? Es gäbe ja auch noch andere Konflikte auf der Welt aktuell, die dazu führen, dass Soldaten eingezogen werden, dass Menschen zum Kriegsdienst eingezogen werden. Wieso finden solche keine Erwähnung in den Forderungen?
Ich würde sagen, das gilt natürlich für alle anderen Konflikte auch. Also, dass man sagt, tendenziell geht es eben grundsätzlich darum, dass es Menschenrecht ist. Und das Menschenrecht heißt natürlich, dass es für alle Menschen gilt. In dem Fall haben wir nur den Punkt, dass die Politik auf sehr, sehr große Anzahl, also die Entscheidungen in diesen Monaten oder so und die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, auf eine sehr große Anzahl von Leuten potenziell Einfluss hat. Insbesondere eben zum Beispiel, dass diese 250.000 Menschen, die in Zweifelsfall wehrpflichtig in der Ukraine sind, aber eben auch immer wieder, was quasi Menschen aus Russland angeht, die quasi eingezogen werden. Dass man dieses, das einfach sehr unmittelbar hat, Aber es geht natürlich auch für andere Situationen und andere Kontexte, in denen gekämpft wird. Das ist, glaube ich, so, in manchen anderen sozusagen Konfliktsituationen, wenn man jetzt an jedem denkt, geht es, glaube ich, eher darum, dass man sozusagen Geflüchtete anerkennt, weil da die staatliche Gewalt wenig Leute, die hier sozusagen hingeflüchtet sind, rekrutiert im Sinne von, okay, wir haben jetzt einen Einberufungsbescheid oder in anderen Kontexten. Während das hier ja quasi so ist, dass man hier quasi eine funktionierende Bürokratie hat, die die Leute ranzieht und dann eben zum Kriegsdienst verpflichtet. Aber es ist nicht so gemeint, dass sozusagen das eine Hierarchie ist, dass man sagt, prinzipiell haben Leute aus den Ländern mehr Recht, den Kriegsdienst zu verweigern und nach Deutschland zu kommen, als aus anderen Ländern. Oder weil sie näher dran sind, wäre das jetzt wichtiger als woanders. Tendenziell geht das natürlich auch, wenn jemand irgendwie wehrpflicht in der Türkei, in der Volksrepublik China oder in der Demokratischen Republik Kongo leisten muss. Auch dann müsste man die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kommen oder wenn man schon in Deutschland ist, deswegen nicht diese Wehrpflicht abgeschoben zu werden. Das ist sozusagen dann einfach die grundsätzliche Sache, die international in jedem Konflikt gilt. Das ist natürlich der Versuch auch aufzunehmen, was schon diskutiert wird und wovon Leute schon betroffen sind oder wo es sich androht, dass sie betroffen sind. Deswegen ist sozusagen der Fokus darauf, beziehungsweise auch die Kampagne zum Beispiel von einzelnen Mitgliedern, die da mitmachen, zum Beispiel Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigungen der KriegsdienstgegnerInnen und andere, die sich auch schon damit beschäftigt haben.
Jetzt ist es ja so, dass auch in Deutschland jüngst wieder über die Einführung der Wehrpflicht debattiert wird, die eigentlich 2011 ausgesetzt wurde. Boris Pistorius, der Verteidigungsminister und SPD-Mitglied, möchte derzeit die Reaktivierung der Wehrpflicht in Deutschland prüfen. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Wiedereinführung der Wehrpflicht, hält sie für nicht machbar. Wie ist denn deine bzw. euer Eindruck zur aktuellen Debatte in Deutschland über die Wiedereinführung der Wehrpflicht?
Mein Eindruck wäre davon, dass sozusagen relativ schwer wird, die wieder einzuführen, das finde ich auch erstmal positiv, aber dass die Vorstöße ganz klar in die Richtung gehen. Also so viel wie seit einem Jahr darüber diskutiert wird, wie immer wieder auch aus den Spitzen der Politik Vorstöße kommen, ob man es jetzt Dienstpflicht nennt, das ist ja zum Beispiel, dass auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier immer wieder irgendwie pusht, so wie, ja, mach doch mal so eine Art verpflichtendes soziales Jahr und Dienstpflicht und das ist auch toll, man kann sich das ausdenken, oder was quasi vom Bundesverteidigungsministerium kommt, die dann sagen, ja, wir könnten ja auch einfach nur einen Teil mustern wie in Schweden, dann wären nicht so viele betroffen und alle Leute müssten sich nur damit auseinandersetzen und dann ist es nur für manche ein Zwang, also für irgendwie nicht für den ganzen Jahrgang und quasi dann sozusagen auch aus den Oppositionsreihen, CDU, CSU, die das pushen, aber eben auch von Ampelpolitikern immer wieder, ist schon so, dass es einen relativ starken Druck gibt, in dem Richtung was zu tun. Und das ist absurd, finde ich, weil zum einen hat man sie ja erst vor etwas über 10 Jahren ausgesetzt. Zum anderen ist es ja ganz offensichtlich so, dass es korrespondiert mit den niedrigen Rekrutierungszahlen der Bundeswehr. Es wurde quasi beschlossen, dass wir gerne mehr Soldatinnen hätten oder Deutschland gerne mehr Soldatinnen hätten und dementsprechend die Rekrutierung erhöhen muss, weil quasi Bundeswehr eher überaltert ist und eine Schwierigkeit hat, neue Leute zu finden, insbesondere in den Mannschaftsdienstgängen. Und wie machen wir das? Durch Werbung und so weiter. Deswegen haben wir auch hier an jeder Tram gefühlt Bundeswehrwerbung und wird ja auch Millionen in die Werbung dann gesteckt und immer wieder neue Kampagnen, Social-Media-Kampagnen und so weiter. Aber da das nicht zieht, weil sozusagen die Rekrutierungszahlen außer bei 17-Jährigen und da werden wir auch bei diesem Thema der Kindersoldaten überall rückläufig sind, sagt man halt, naja, wir zwingen einfach alle sozusagen in die Bundeswehr mal reinzukommen und dann gucken wir mal, ob jemand kleben bleibt. Und das ist sozusagen auch dieses ganze Gerede über Dienstlich kann auch helfen und es geht ja auch um Freiwilligkeit, dass man sich aussuchen kann oder dass junge Leute mal was zurückgeben und nicht immer nur nehmen. Und diese Generation, diese jungen Leute, die haben ja überhaupt keine Disziplin mehr, deswegen wäre es sehr gut, wenn man die mal da sozusagen reinkriegt und das wäre auch toller für den sozialen Zusammenhalt. Also da gibt es ja unendlich viele behauptete Gründe, die man da aufstellen kann. Und es ist ja ganz offensichtlich, dass es eigentlich nur um die Rekrutierungszahlen geht. Also es geht eigentlich nur darum, man will Leute in die Bundeswehr kriegen. Und es wird ja auch spannend, wie sie das machen wollen, wenn alle Kreiswehrämter ja schon längst dicht gemacht wurden. Aber darum geht es quasi und nicht irgendwie um tatsächlich ein politisches Incentive, dass man sagt, ich will jetzt irgendwie was mit den jungen Leuten machen, was sowieso über Zwang sehr problematisch wäre. Aber nein, es geht quasi auch konkret darum, dass man die Leute dazu nötigt. Und das ist sozusagen ja auf ganz vielen Ebenen problematisch. Zum Beispiel Kriegsdienstverweigerung wird dann ja auch wieder ein Thema. Prinzipiell glaube ich schon, dass es eben das Menschenrecht auf Zivildienst in Deutschland dann wieder geben würde, auch wenn es eben als Zwang immer noch problematisch ist. Aber auch das war ja zum Beispiel, als die Wehrpflicht noch bestand, nicht per se einfach. Man wusste nie, ob die Verweigerung auch wirklich durchkommt und hat ja auch oft mit religiösen Gründen zum Beispiel gesagt, dass man keinen Dienst an der Waffe machen kann, weil man einfach nur gesagt hat, ich finde die Bundeswehr doof, hätte es durchaus sein können, dass man eben nicht darum herumkommt und dass der Zivilist nicht anerkannt wird und dass man stattdessen trotzdem eingezogen wird. Das war ja immer staatlicher Zwang und deswegen gab es auch immer Beratung für KriegsdienstverweigererInnen und eben nicht ganz so einfach, weil grundsätzlich dann gilt bei einer Wehrpflicht, dass alle eben eingezogen werden. So, und man ist quasi nur die Ausnahme, wenn man irgendwie einen Zivildienst macht. Wie gesagt, politisch sehe ich da überhaupt keine Notwendigkeit für, aber es wird halt gewollt, um die Bundeswehr zu stärken.
Um nochmal auf eure Forderungen und den 18. Mai hier in Halle an der Saale zurückzukommen. Eure Forderungen, wenn man sich die so durchliest, die wirken ja eigentlich so, als sollten sie gesellschaftlicher Minimalkonsens in einer geschichtsbewussten deutschen Gesellschaft sein. Wieso braucht es deiner Meinung nach dennoch so einen Aktionstag, wie ihr ihn da am 18. Mai in Halle abhalten wollt oder wie er international am 15. Mai abgehalten wird? Und was erhoffst du dir vom morgigen Tag?
Genau, also ich glaube, das hat einerseits den realpolitischen Charakter, dass quasi die Forderungen trotzdem nicht umgesetzt sind, obwohl sie eben nicht in die Richtung, also wir sozusagen die Forderung steht ja nicht Weltfrieden und die perfekte Lösung für alle weltpolitischen Konflikte, die wir hier bitte einmal präsentieren, sondern genau eben Rekrutierung maximal ab 18 und eben nicht mit 17, wie die Bundeswehr das macht, Asyl für Menschen, die nicht in den Krieg ziehen wollen, und keine Wiedereinführung der Wehrpflicht, also quasi Status quo behalten, beziehungsweise die Wehrpflicht dann endlich aus dem Gesetz streichen. Genau, und dementsprechend ist der Tag aus der Perspektive, dieser realpolitischen Perspektive, glaube ich, notwendig. Und dann gibt es noch den zweiten Punkt, dass es ja auch darum geht, explizit sozusagen als antifaschistische Friedensbewegung irgendwie auch mal ein Zeichen zu setzen und zu sagen, dass es sozusagen ein relevantes Thema ist und dass man da auch zusammenkommt und irgendwie darüber diskutiert und diese politischen Ziele in den Fokus steht. Also, dass man nicht sagt, eben, oh, in weltpolitischen Konflikten nehme ich jetzt die oder die Seite ein, sondern dass man sagt, okay, Menschenrechte und das, was wir vielleicht in Deutschland konkret bewegen können, das müsste in den Vordergrund stehen. Konkret an dem Tag geht es ja darum, also es wurde ja auf den Samstag gelegt und da kommen verschiedene Organisationen zusammen. Du hattest ja schon gesagt, die VVN-BDA, aber eben auch zum Beispiel die Linke, die Linksjugend und die Deutsche Friedensgesellschaft, die entsprechend zu der Kriegsdienstverweigerung auch eine Kampagne hat und der Friedenskreis Halle. Und die Omas gegen Rechts werden da dann mit Ständen vertreten, wo es auch verschiedene Aktionen gibt. Und dann wird es auch inhaltliche Inputs geben, also zum Beispiel, wo man eben über die Militarisierung der Gesellschaft redet oder eben konkret über das Asyl und andere Sachen. Da werden dann die Teilorganisationen dann da reden und ihre Perspektiven darauf darstellen. Genau, und da hoffen wir nicht nur, dass sich viele da vorbeikommen und informieren, sondern auch eben vielleicht diskutieren und eben auf dieser Grundlage über dieses Menschenrecht und für ein Zeichen für dieses Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung und Asyl zu reden und sich dafür auch auszusprechen.